HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Las extensiones tan enormes de bosques,
große Waldflächen und ganze Ökosysteme wurden zerstört, um riesige Zuckerplantagen anzulegen. Heute erleben wir noch immer, wie Flüsse skrupellos umgeleitet und Teiche zerstört werden, genauso wie früher die Wälder, die es hier mal gab.
Der katholische Diakon Erik Pino betreut eine Pfarrei in dem Städtchen Santa Lucia Cozumalguapa an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes Guatemala. Jedes Jahr kann er das schmutzige Schauspiel der Zuckerrohrernte beobachten. Frühmorgens lodern die Flammen auf einzelnen Zuckerrohrfeldern Meter hoch. Das Feuer vertreibt giftige Schlangen und verbrennt scharfe Blätter und klebrigen Pflanzenstaub. Der Diakon nennt den Zucker den König der Küste, ein Herrscher, nach dessen Bedürfnissen die Bewohner der Region ihr Leben ausrichten.
Die Lebensbedingungen während der Erntezeit unterscheiden sich sehr von der Zeit davor oder danach. Am Ende der Ernte freuen sich die Leute auf ihre Bonuszahlungen. Dann steigt der Konsum für eine Weile und damit auch der Lebensstandard der Bevölkerung.
Wenn eine Brise vom Pazifik herüberweht, treibt sie den Rauch landeinwärts. Asche bedeckt die Felder, die Hütten, die Menschen. Schwarzer Ruß setzt sich auf der Haut ab, verschmutzt die Kleider, dringt in die Lungen. Nach ein, zwei Stunden Brand ragen nur noch dunkelbraune Zuckerrohre wie Speere aus der Asche. Ihre süße Flüssigkeit schützt das Holz vor dem Feuer. Noch am selben Tag kommen die Erntearbeiter aufs Feld. Einer von ihnen ist der 15-jährige Fernando.
Los pájaros vuelan cuando queman la caña.
Über den abgebrannten Zuckerrohrfeldern fliegen viele Vögel, weil sie in der Asche tote Tiere finden. Meist sind es Geier und Falken. Wenn sie eine tote Maus oder eine verbrannte Schlange sehen, kommen sie runter, um zu fressen. Es ist schon sonderbar, dass ständig so viele Geier über deinen Kopf fliegen. Aber eigentlich achtest du gar nicht darauf. Du konzentrierst dich auf deine Arbeit im Feld.
Die ersten Zuckerrohrsetzlinge der neuen Welt wurden auf den Schiffen von Christoph Kolumbus im Jahr 1493 von den Kanarischen Inseln nach Santo Domingo gebracht. Seither hat sich die Pflanze über den ganzen amerikanischen Kontinent verbreitet. Erki Pino ist in Kuba aufgewachsen. Dort war sein Vater der Verwalter einer kollektivistischen Zuckergenossenschaft. Das Produkt ist dasselbe, doch die Arbeitsbedingungen auf der sozialistisch regierten Karibikinsel unterscheiden sich sehr von der Situation in Guatemala.
Viele der jungen Männer, die hier zur Ernte aufs Feld gehen, sehen darin eine Fluchtmöglichkeit aus ihrem sonst trostlosen Leben. Für manche ist die Feldarbeit eine Art Medizin, mit der sie hoffen, ihre Probleme zu lösen. Aber es ist eine giftige Medizin. Andere gehen arbeiten, weil sie von ihrer Familie gezwungen werden.
Weltweit sind heute rund 100 Millionen Menschen in 120 Ländern an der Zuckerproduktion beteiligt. Einer von ihnen ist Panza.
Ich heiße Luis Fernando Hernandez Rukutsch. Die Leute nennen mich Panza. Ich bin 15 Jahre alt und arbeite in der Zuckerrohrernte.
Niemand zwingt den minderjährigen Panza, in der Zuckerrohrernte zu arbeiten. Seine Mutter Maria sagt, er gehe freiwillig aufs Feld.
Ich danke Gott für meinen Sohn. Seit er arbeitet, brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen, wie ich etwas zu essen bekomme. Er verdient zwar nicht viel, aber es reicht. An seinem 15. Geburtstag hat er mir gesagt, Mama, ich gehe ins Zuckerrohr. Ich möchte nicht, dass du weiter arbeitest. Ich werde für dich sorgen.
In Guatemala sind viele Minderjährige an der Exportindustrie beteiligt. Diakon Erki Pino meint, mindestens 80% der Jugendlichen, die in einer seiner Jugendgruppen mitmachen, würden auf die eine oder andere Weise in der Zuckerproduktion arbeiten.
Für einen jungen Menschen ist das eine risikoreiche Arbeit. Viele Leute werden krank. wegen der Asche, wegen der Insektenmittel oder wegen anderer Chemikalien, die auf den Feldern versprüht werden. Doch die Arbeiter wissen fast nichts von diesen Gefahren.
Nicht weit von der Kirche des Diakons entfernt liegt die Gesundheitsstation der Region. Die Ärztin Maribel Godoy ist zuständig für die Behandlung der Patienten der Notaufnahme. Der dürre Körper eines Zuckerarbeiters liegt auf dem kühlen Zementboden vor ihrem Untersuchungsraum. Seine glanzlosen Augen starren ins Leere. Maribel Godoy reicht ihm ein Glas mit Salzwasser.
Die langen Arbeitszeiten haben nicht nur physische Konsequenzen, sondern auch psychische. Wie fühlt sich wohl jemand, der 12 Stunden am Tag arbeitet und trotzdem in extremer Armut lebt? Und wenn er sich umschaut, sieht er Leute, die weniger arbeiten und trotzdem besser leben.
70% des Rohrzuckers, der in Guatemala produziert wird, ist für den Export bestimmt. Nach Brasilien, Thailand, Indien und Australien ist das kleine Land der 5. größte Zuckerexporteur der Welt.
Mir fällt immer wieder auf, wie viele Stunden die Männer jeden Tag auf dem Feld arbeiten. Gestern Abend noch war ich auf einer Plantage. Wir mussten lange warten. Die Messe war für 7 Uhr geplant, aber die Leute kamen erst um 8. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen sich erst einmal duschen und etwas essen. Letztendlich hat die Messe erst kurz vor 10 angefangen. Trotzdem haben sie aufmerksam dagesessen, um das Wort Gottes zu hören.
Der junge Fernando, den alle Panza nennen, und sein Cousin, der auch Fernando heißt, wohnen in einer Hütte zusammen mit ihrer Großfamilie. Daneben stehen noch viele andere Häuschen aus Holz und Wellblech.
Ich bin ein Nachbar der beiden Fernandos. Mein Name ist Marcelino. Ich selbst habe mit 11 Jahren begonnen, auf einer Plantage zu arbeiten. Damals bekam ich einen halben Tageslohn, weil ich noch klein war. Jetzt bin ich 61 Jahre alt. Ich fühle mich ausgelaugt. Wer als junger Mensch mit dieser Arbeit beginnt, der kann nicht länger als bis 45 oder 50 Jahre arbeiten. Das Zuckerrohr schneiden ist die härteste Arbeit, die es gibt. Aber was soll man machen?
Die beiden Fernandos verstoßen gegen das Gesetz. Denn eigentlich dürfen Minderjährige nicht auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten.
Die Jungs sind kräftig, haben Energie. Aber abends sehe ich, wie sie müde nach Hause kommen. Manchmal reden wir noch ein wenig. Ihr Leben ist hart, denn sie haben nur ihre Mütter und Geschwister, keinen Vater. Deshalb arbeiten sie auf dem Zuckerrohrfeld.
Du machst immer weiter, obwohl die Arme schmerzen. Irgendwann spürst du gar nichts mehr. Manchmal fühle ich mich so, als würde ich die Arbeit nur träumen. Dann ist mein Kopf ganz leer. Oder er tut furchtbar weh, so als würde er gleich platzen. Aber hier in Guatemala gibt es keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wenn du keine ordentliche Schulbildung hast, findest du keine andere Arbeit als die auf den Zuckerrohrfeldern.
Viele der minderjährigen Erntearbeiter sind zuständig für den Broterwerb ihrer Familie. In dieser Situation sieht Diakon Erquipino die Plantagenbesitzer in der Verantwortung.
Die Jungs gehen mit 11, 12 Jahren auf die Straße, um ihr Überleben zu sichern. Wir als Kirche haben die Aufgabe, diesen Kindern beizustehen. Sie wachsen in unserer Gemeinde auf. Deshalb reden wir den Plantagenbesitzern ins Gewissen, dass sie die Würde ihrer Arbeiter respektieren.
Noch vor 20 Jahren war es in Guatemala selbstverständlich, dass Kinder auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten. Erst im Jahr 2002 hat der Verband der Zuckerindustrie klare Regeln gegen Kinderarbeit formuliert. Die Direktorin der Abteilung für soziale Verantwortung des Unternehmerverbands Asascua, Maria Silvia Pineda, arbeitet seit 27 Jahren in dem Sektor.
Damals haben wir uns entschieden, innerhalb von 3 Jahren jegliche Zwangsarbeit und Kinderarbeit komplett abzuschaffen. Wir wollen eine Agrarindustrie sein, die auf dem Weltmarkt bestehen kann, die hochgradig produktiv ist, mit einem Fokus auf dem Wohlergehen der Menschen. Heute gibt es auf den Feldern der Zuckerunternehmen keine Kinderarbeit mehr.
Diakon Erquipino ist nicht überzeugt von dieser Politik.
Wenn man es positiv sehen will, kann man von Fortschritten sprechen. Aber es geht hier um Menschenleben. In Wahrheit ändern die Zuckerbarone nichts aus eigener Überzeugung, sondern nur, weil sie von den Umständen gezwungen werden.
Zucker ist neben Bananen und Kaffee das wichtigste Exportprodukt Guatemalas. Lange Zeit stand der Landwirtschaftsverband unter starkem Druck des Auslands, keinen Zucker mehr zu exportieren, der von Kindern geerntet wurde. Neue Regeln mussten formuliert werden. In der Praxis aber arbeiten noch immer viele Minderjährige in der Zuckerindustrie.
Ich gehe um 4 Uhr morgens aus dem Haus. Der Bus kommt um 4:30. Die Fahrt dauert fast 2 Stunden. Im Bus muss ich oft stehen. Dann frage ich jemanden, ob ich mich kurz auf seinen Platz setzen darf, um zu frühstücken.
Schon lange bevor Pansa in den Bus steigt, kümmert sich seine Schwester um den Haushalt.
Ich heiße Paola und bin 16 Jahre alt. Ich habe einen Sohn, der ist 1 Jahr und 1 Monat alt. Für mich und meine Mutter beginnt der Tag morgens um 3. Zuerst bereiten wir das Essen für meinen Bruder Fernando und meinen Mann vor.
Paolas und Pansas Vater hat seine Kinder und ihre Mutter schon vor vielen Jahren verlassen.
In meiner Arbeit erlebe ich tagtäglich den großen Schmerz dieses Landes. Das Zerbrechen der Familien. Ich leite eine Jugendgruppe von Jungs, die zwischen 7 und 16 Jahre alt sind. Nur jeder 5. lebt mit Mutter und Vater zusammen. Der Rest wurde von Großeltern aufgezogen, von Tanten oder von einer alleinerziehenden Mutter, die bei der Geburt selber noch ein Kind war. Zudem häufig ein sehr, sehr junges Kind.
Nach der langen Busfahrt kommt Pansa gegen 8 Uhr morgens auf dem Feld an.
Dann hat der Aufseher die Arbeitsbereiche schon eingeteilt. Ich ziehe meine Schienbeinschoner und meine Schutzbrille an und lege los.
Wenig später ist das Gesicht des Jungen Ruß verschmiert. Seine Zähne und Augen glänzen wie weiße Punkte auf schwarzem Grund.
Auf dem Zuckerrohrfeld ist es sehr staubig.
Mit seiner schweren Machete durchtrennt Pansa das Zuckerrohr mit einem Schlag.
Die Kameraden wissen, dass ich erst 15 bin. Einige sagen, ich sei noch zu jung, um Zuckerrohr zu schneiden.
Auch die Aufseher auf dem Feld wissen, dass Kinderarbeit verboten ist. Sie geben vor, sich an die Regeln zu halten.
Ich koordiniere die Feldarbeiter auf dieser Plantage. Vor vielen Jahren gab es das noch, dass auch Kinder mitgearbeitet haben. Heute nicht mehr. Diese Vorgabe beachten wir schon seit langem. Bei uns darf niemand unter 18 arbeiten.
Die Mittelsmänner, die uns einstellen, wissen, dass wir noch keine 18 sind. Aber denen ist das Alter egal. Was zählt, ist, wie viel du leistest.
Bis Ende der 70er Jahre gab es in jeder Zuckerfabrik Guatemalas eine Gewerkschaftsgruppe. Heute existiert keine einzige mehr. Während des guatemaltekischen Bürgerkriegs wurde die gewerkschaftliche Dachorganisation Fetulia zerschlagen. Einige der Anführer wurden vor den Augen der Arbeiter ermordet. Davon spricht heute niemand mehr. Pansa hat noch nie davon gehört, dass er ein Recht hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Ein Problem ist das Essen. Am besten isst du morgens viel, weil die Mahlzeit, die du aufs Feld mitbringst, in der Hitze oft schlecht wird. Manchmal bleibt dir für den ganzen Tag nichts anderes als Tortillas mit Salz.
Alle 3 Stunden müssen die Feldarbeiter die breiten Klingen ihrer Macheten schleifen.
Dafür bekommen wir eine Feile. Beim Schleifen werde ich manchmal so müde, dass ich mich einfach 1 Stunde lang ins Feld lege. Danach bin ich zwar noch immer müde, aber ich muss ja weitermachen. Noch schlimmer ist es, wenn du dir nichts gespritzt hast. Dann kannst du auf dem Feld ganz schnell ohnmächtig werden.
Die meisten Arbeiter nehmen Aufputschmittel. Die nennt Pansas Mutter nicht Doping, sondern gesunde Vitamine.
Ich kaufe meinem Sohn die Vitamine, damit er sie sich spritzen kann. Auf dem Feld braucht er Kraft. Ganz ohne Vitamine schafft er das nicht. Dafür ist die Arbeit zu hart.
Meist komme ich um 9 Uhr abends nach Hause und gehe dann gleich schlafen, denn am nächsten Tag geht's ja wieder los. Natürlich macht mir das Sorgen. Ich könnte krank werden, weil ich nicht genug Schlaf bekomme. Manchmal bin ich erst um 1 Uhr nachts zu Hause. Dann kann ich nicht länger als 3 Stunden schlafen. Wie hältst du das aus? Ich spritze mir was. Es gibt da so Mittel, die heißen Komplex oder starkes Leben. Das sind Vitamine, die dir 1-2 Tage lang Kraft geben. Manche von uns nehmen auch Drogen. Die helfen dir, härter zu arbeiten und die Hitze und Müdigkeit nicht so sehr zu spüren. Das ist gefährlich, aber darüber machst du dir keine Gedanken. Es geht vor allem darum, mehr zu schaffen und mehr zu verdienen. Ich nehme Tabletten, die heißen Sin Sueño, ohne Schlaf. Die vertreiben alle Trägheit.
Die Welt der jugendlichen Zuckerrohrschneider ist hart. Sie halten dieses Leben nur aus, weil sie sich dopen. Es ist ja nicht normal, dass ein Mensch, der hart arbeitet, monatelang nicht länger als 4 Stunden am Tag schläft. Die langfristigen Konsequenzen dieses Lebensstils sehen wir überall. Menschen, die ihren Halt verloren haben, instabile Leute, die für immer gezeichnet sind.
Das Zuckerrohrfeld, auf dem Fernando heute arbeitet, liegt nicht weit entfernt von dem Küstenstädtchen Siquinalá. Die schmutzigen Kalkwände einfacher Lehmziegelhäuser glänzen unter den heißen Strahlen der Mittagssonne. Fenster und Türen stehen weit offen. An der westlichen Ausfahrtsstraße steht das kleine Gebäude der staatlichen Gesundheitsstation. Der leitende Arzt, Roberto Velázquez, weiß um die Gefahren des Dopings.
Manche Feldarbeiter übertreiben es mit den stimulierenden Medikamenten. Sie nehmen sie, um mehr produzieren zu können, so dass sie mehr verdienen. Die größten Risiken dieses Verhaltens sind Diabetes und Hochdruck in den Arterien. Es kann auch zu Nierenschäden kommen.
Trotz aller Risiken ist der junge Fernando froh, in der Zuckerernte arbeiten zu können. Die Alternativen sind noch gefährlicher, meint er.
Viele Jugendliche in Guatemala haben ihr Leben nicht im Griff. In den Zuckerbetrieben gibt es nicht genug Arbeit für alle. Deshalb werden einige kriminell. Zuerst klauen sie, dann überfallen sie Leute, schließlich erpressen sie Ladenbesitzer. Sie schließen sich Banden an, stehlen und morden. Es gibt hier Leute, die bezahlen dafür, dass du jemanden umbringst.
Auf den Zuckerrohrfeldern ist der Verdienst der Tagelöhner abhängig von der Menge, die sie ernten. Kräftige Männer können bis zu 30 Euro am Tag verdienen, die meisten aber bekommen weniger als 20. Im Vergleich zu anderen Branchen ist das ein sehr guter Lohn für einen Landarbeiter in Guatemala.
Die Maschine mit dem Greifarm hebt das Zuckerrohr in einen Lastwagen. Dabei kann man sehen, wie viel du geerntet hast. Aber wir Feldarbeiter werden immer betrogen, denn der Greifarm nimmt mehr Zuckerrohr, als die Aufseher notieren. Manche Arbeiter werden wütend, weil sie so Geld verlieren.
Der Diakon Erquipino stellt immer wieder Kontakte her zwischen hilfsbereiten katholischen Rechtsanwälten und ausgebeuteten Arbeitern.
Ein Anwalt kann etwas Konkretes erreichen mit dem Gesetzbuch in der Hand. Als Pastor rührt dich der Schmerz dieser Menschen. Manche suchen Hilfe und die kann man sehr einfach und effektiv geben. Zum Beispiel bringst du einen Kranken in das Haus eines befreundeten Arztes, damit er den körperlichen Schmerz lindert. Danach begleitest du den Menschen, damit er auch juristische Unterstützung bekommt. Diese Leute haben nur sehr wenig Schulbildung. Sie wissen nicht, dass sie Rechte haben.
Panza und sein Cousin Fernando halten nicht viel von der Idee, seine Rechte mit Hilfe eines Anwalts einzufordern.
Wenn du dich beschwerst, kannst du gleich zu Hause bleiben. Besser, du machst in Ruhe weiter. Ich habe zweimal gesehen, wie sich jemand beschwert hat. Am nächsten Tag sind diese Männer nicht wieder bei der Arbeit aufgetaucht.
Die Besitzer der Ländereien leben meist weit entfernt in exklusiven Stadtteilen der Hauptstadt. Ihre Welt in Guatemala-Stadt scheint Miami, Los Angeles oder den Hauptstädten Europas näher zu sein als der Wirklichkeit auf den Plantagen. Sie wohnen in Villen, vor denen Gärtner grüne Wiesen bewässern, nur wenige Autominuten entfernt von überfüllten Elendsvierteln, deren Bewohnerinnen und Bewohner sich den Wunsch nach einem eigenen Wasserhahn nie werden erfüllen können.
Das macht mich schon traurig und wütend. Du arbeitest hart für diese Leute. Sie haben große Häuser, in denen sie gut leben, aber du musst leiden, um für sie Geld zu verdienen. Die eigentlichen Besitzer des Unternehmens sehen wir nie. Aber sie leben davon, dass sie die ärmsten Menschen ausbeuten.
Die Großfamilie der beiden Fernandos wohnt in einer Siedlung außerhalb der Ortschaft Santa Lucia Cozumalguapa. Panza ist froh, wenn es ihm gelingt, abends schon vor 8 Uhr zurück zu sein. Dann nimmt er sich ausführlich Zeit zum Duschen.
Der Brunnen dort drüben wurde gerade erst gegraben. Nach wenigen Metern sind sie auf Wasser gestoßen. Das war ein Segen. Früher hatten wir keinen Brunnen. Oft konnten wir uns gar nicht duschen. Mit dem Brunnen ist es viel besser. Auf dem Grundstück wohnen 25 bis 30 Personen. Wir sind alle miteinander verwandt.
Eines Tages haben meine Schwestern gesagt, du wirst jetzt deine Kinder in der Schule einschreiben. Das habe ich gemacht. Aber sie mochten das Lernen nicht. Fernando hat nur 3 Schuljahre geschafft. Paulita hat die 2. Klasse abgeschlossen. Danach wollte sie nicht mehr hingehen. Ich habe versucht, Fernando zu überzeugen. Die Schule ist wichtig. Wenn du was lernst, kannst du später in einem großen Unternehmen arbeiten. Oder zumindest in einem Laden. Aber er wollte nicht. Er hat mir gesagt, ich gehe lieber Zuckerrohr schneiden. Da konnte ich nichts mehr machen.
Ich weiß nicht, wie meine Zukunft sein wird. Die Schule hat mir nicht gefallen. Ich wollte lieber Geld verdienen, um meiner Mutter zu helfen. Aber das war keine gute Entscheidung. Mit einem Schulabschluss müsste ich später nicht mehr Zuckerrohr schneiden.
Ich muss mich jetzt um die Familie kümmern, weil mein Vater sehr krank ist. Deshalb habe ich meinem Sohn gesagt, ich brauche deine Hilfe. Wenn du mich jetzt unterstützt, wirst du gesegnet sein. Ja, Mama, hat er gesagt. Ich werde weiterarbeiten.
Meinem Großvater geht es sehr schlecht. Ich weiß nicht, was er hat, aber er leidet an schlimmen Schmerzen. Es geht schon über einen Monat so. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, weil er so laut stöhnt. Ein Arzt war schon da, aber der hat nur gesagt, er hätte gar nichts. Es macht mich traurig, einen Angehörigen so leiden zu sehen.
Der Alltag in vielen der Hütten der Gemeinde von Diakon Erkipino ist geprägt von Armut und Gewalt.
Letztens habe ich einen kleinen Jungen gefragt, warum bist du in der Messe eingeschlafen? Seine Antwort war, gestern war ich bis 5 Uhr morgens wach, weil mein Vater betrunken nach Hause kam und ich hatte Angst, dass er meine Mutter schlägt und umbringt. So ist die Realität vieler Haushalte in Guatemala.
Die Jugendgruppen des Diakon Erkipino sind gut besucht. Aber die Kinder der Landbesitzer kommen nie. Viele verbringen ihre Freizeit in feinen Clubs mit Tennisplätzen und Saunen. Sie besuchen Privatschulen und studieren später auf Universitäten im Ausland. Mit Jungen wie Panza kommen sie so gut wie nie in Kontakt.
Den Plantagenbesitzern sind wir egal. Wir arbeiten auf dem Feld, um ihnen die Taschen zu füllen. Wir schlagen den ganzen Tag lang Zuckerrohr, ohne dass sie uns gut bezahlen. Aber so ist das eben. Du musst weiterarbeiten, damit du deiner Familie etwas nach Hause bringen kannst.